So schön, dass wir zusammen Muttertag feiern dürfen. Die Mütter sind für Gott ganz besonders wichtig. Das ist hoffentlich keine neue Information für euch. Aber darum ist es schön, können wir das feiern. Darum ist es ganz gut, Kinder, dass ihr mit dabei seid bei diesem Gottesdienst. Ich erzähle euch heute eine Geschichte. Die steht im 2. Mose, Kapitel 2, Verse 1 bis 10. Und da geht es um ein Kindli. Um einen Mose. Der Mose, ja, der hat später das Buch geschrieben. Und ihr habt ja Kinder, gerade in den letzten Wochen, Monaten, habt ihr den Mose durchgenommen, den Megakids. Also ihr wisst euch jetzt ja Bescheid, aber ich erzähle es jetzt den Grossen. Und wenn ich merke, dass ich da irgendwie, was nicht stimmt, dann könnt ihr euch melden. Also ich tue jetzt nicht extra Fehler einbauen. Manchmal mache ich das ja, aber heute nicht. Aber ihr könnt ja gleich schauen, ob das stimmt, dass ich da verzapfe. Und es ist so, dass wir jetzt gerade mal eine Zeitreise machen. 3500 Jahre in der Vergangenheit, ungefähr. Und es ist so, das Volk Israel hat in Ägypten gelebt, weil im eigenen Land in Kanaan ist eine grosse Hungersnot ausgebrochen. Die hatten nichts mehr zu essen gehabt, die haben wirklich ja, nicht mehr gewusst, was sie machen wollen. Und dann ist der Jakob mit seinem kleinen Völkli, das ist hier eine grössere Familie, sie sind etwa 70, 80 Leute hier, sind sie auf Ägypten geflüchtet quasi. Der Josef, kennen vielleicht auch die Josef-Geschichte. Der war ja dort, war der zweithöchste vom Land und hat dann quasi seinen Vater und seine Familie dort aufgenommen. Auf jeden Fall sind sie dort angeflüchtet und jetzt habe ich noch meinen Clipper vergessen. Dankeschön, dass ich da klippen kann. Und zwar haben wir dann nämlich ein schönes Bild. Die sind auf Ägypten und Ägypten ist ja so ein langgezogenes Land, etwa 900 Kilometer am Nil entlang. Und der Nil hat eben garantiert, dass sie immer genug zu essen hatten. Und so ist Ägypten schon dortmals, oder vor allem dortmals, wie so Kornkammer vom Nahen Osten. Und dort ist es Jakob und seinen Leuten gut gegangen. Sie haben dort gut können leben. Und dank dem Josef haben sie auch ein schönes, würdiges Leben gehabt. Jetzt mit der Zeit ist das kleine Völkli, die Grossfamilie, die ist gewachsen und gewachsen. Und es hat gerabbelt von Kind und Kind und Kind. Und ich kann mal vorausspulen, 400 Jahre später, wo sie dann ausgezogen sind. Weiss jemand, wie viele es ungefähr gewesen sind, die 70, 80 Leute nachher, nach 400 Jahren? Hat jemand eine Idee? Also ist jetzt noch schwierig zu wissen, aber ja, also es sind sogar mehr gewesen. Aber es kommt nöchter an, es sind 600'000 Männer, werden erwähnt. Und wenn man dann Kinder und Frauen zählt, sind es mindestens 2 Millionen, sagen wir. In 400 Jahren. Also der Jakob, der hat also zünftig da in seine Nachkommenschaft investiert. Und das Volk ist also in der Zeit, in der sie da gewohnt haben, gewachsen wie verrückt. Und mit der Zeit sind sie sogar mehr geworden als die Ägypter. Stärkeres Volk, anzahlmässig mehr. Und was denkt ihr, hat der Pharao sich gefreut? Juhu! Nein, er hat sich überhaupt nicht gefreut. Der hat Angst bekommen. Der hat Angst bekommen und lustigerweise, einerseits hat er Angst bekommen, dass diese Leute sich könnten irgendwie bekämpfen. Aber es steht in der Bibel, er hat Angst gehabt, dass sie wegziehen könnten als Volk aus Ägypten raus. Da hat er Angst gehabt vor dem. Also scheinbar sind diese Leute ein riesen Segen gewesen für das Land. Und dann hat der Pharao gedacht, wir müssen etwas ändern, dass die nicht so stark werden noch mehr. Und was hat er gemacht? Anfangen, sie müssen Sklavenarbeit machen. Ganz harte Sklavenarbeit. Und Kinder, hat das etwas genützt? Ist das Volk weniger gewachsen dann? Müsst ihr das noch? Elin schüttelt den Kopf. Nein, es ist nicht weniger gewachsen, die sind weiter gewachsen. Gott hat sogar noch mehr Segen gegeben. Die sind noch mehr gewachsen. Und dann hat der Pharao gesagt, nein, jetzt müssen wir es noch schlimmer machen. Und dann hat er tatsächlich den hebräischen Hebammen befohlen, dass die Bübli von den Hebräern, die frischgeborenen Bübli, dass sie die müssen töten, wenn sie auf die Welt kommen. Und die Hebammen, haben sie das gemacht? Nein, haben sie nicht gemacht. Gott sei Dank nicht. Sie haben nämlich gesagt, ja, die Frauen der Israeliten, die sind so stark, bis wir dort sind, sind die Kinder schon auf der Welt. Da sind wir schon zu spät, haben sie gesagt, oder? Auf jeden Fall, es hat nicht genützt, dann hat der Pharao gesagt, okay, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Und er hat befohlen allen Ägyptern, dass wenn irgendein Ägypter ein neugeborenes Bübli der Israeliten irgendwie mitbekommt, dann sollen sie das in den Nil rühren. Ich muss mir das mal vorstellen, was das ausgelöst hat, auch zwischen Israel und Ägypten, das war ganz schlimm. Auf jeden Fall ist der Mose in dieser Zeit auf die Welt gekommen. Also das, was hier gegolten hat, da ist er auf die Welt gekommen. Da war der Vater Amram, Vater von Mose, und da war Jochebed, die Mami. Und der Mose hat noch zwei Geschwister gehabt. Mögt ihr euch erinnern, wie haben die beiden geheissen? Brüder und Schwester. Wer weiß es noch von euch? Das war aber ganz am Anfang der Geschichte. Vielleicht möchte das nicht mehr. Ja, vielleicht von der Grossen, wer weiß es, wie hat die geheißen? Miriam und Aaron, genau. Miriam war die Älteste, die haben Aaron und dann Klein Mose. Und der Befehl hat also auch für die Familie von Mose gegolten. Und Jochebed hat sich geweigert, ihren Sohn in den Nil zu rühren. Sicher nicht. Erstens einmal hat sie ihn geliebt und zweitens hat sie ganz fest an Gott geglaubt und sie hat gewusst, der Mose ist schön für Gott. Das heisst es wortwörtlich, schön für Gott. Und ihr war bewusst gewesen, dass sie so etwas Kostbares nie antasten und auch nicht will antasten, weil er ein Geschenk ist von Gott. Und so war ihr Familienleben geprägt von Druck und von Angst. Überlegt mal, wenn du eine Familie hast und dann weisst, es hat eine andere, die da wohnen, die haben wahrscheinlich schon ihre Gebiete gehabt, wo die Hebräer zusammen gewohnt haben und Ägypter ein bisschen an einem anderen Ort, aber man kann sich ja gleich mal mischen. Und wenn das ein Ägypter mitbekommt, dann könnte es ganz schlimm werden für den Mose. Und da sehen wir etwas ganz Wichtiges, das mit dieser Schönheit, dass der Mose schön ist für Gott. Ihr lieben Kinder, das kann ich euch nie genug sagen. Ihr seid schön. Ihr seid schön. Einerseits, ihr seid schön für Gott, sind aber auch schön, ganz grundsätzlich, auch für uns. Aber für Gott sind ihr schön und wertvoll. Und das kann man nie genug betonen. Und wenn ihr von heute nicht anders mitnehmt, nehmt mit. Ihr seid schön und wertvoll für Gott. Ganz, ganz wichtig. Es heisst also, Gott hat dich erschaffen. Gott hat vor ein paar Jahren gesagt, ich will, dass es den Jonas gibt. Jetzt gibt es den Jonas. Hat es den Jonas gegeben. Ich will, dass es den Laurin gibt. Ich will, dass es Elin gibt. Und das hat es euch gegeben. Er hat euch ins Leben gerufen. Er hat wie seinen Fingerabdruck bei euch drauf gemacht, bei der Zeugung. Und dann sind ihr, du bist genau die Elin geworden. Und du bist genau der Davidson geworden. Weil es Gott hat wollen. Und wisst ihr, es gibt ja nur einen Gott. Das ist Jesus. Und der hat dich eben so gemacht, wie du bist. Du bist sein Geschöpf. Und du bist so wertvoll, weil Gott dich nur einmal hat. Es gibt nur einen Janin. In der ganzen Welt könntest du schauen, es gibt keine zweite. Davis, dich gibt es auch nur einmal. Ich kann das auch so sagen. Du bist der Einzige. Du bist einzigartig. Und das ist das Wunderbare. Und jetzt ist es mega cool, dass Gott ja mit jedem von euch, mit jedem von uns allen, aber ihr seid schon ein bisschen darüber aus. Aber ich könnte immer noch. Es geht um den Plan. Gott hat einen Plan. Einen Plan mit unserem Leben. Er hat einen Plan mit eurem Leben. Eben darum sage ich, ihr seid schon ein bisschen weit vorgeschritten. Also die Pläne gehen bis ins Lebensende. Wir machen immer noch. Aber ihr seid noch viel früher dran. Und es ist mega schön zu wissen, dass er eine Absicht hat für euer Leben. Und ihr könnt, und das ist übrigens mega gut, und ihr könnt jetzt mit Gott zusammen, mit Jesus zusammen, das entdecken, was er für euch parat hat. Und je mehr wir uns auf Jesus zuwenden, desto besser wird das Leben. Weil er kann uns noch besser zeigen, was er gedacht hat. Jetzt gibt es aber eine Voraussetzung, dass wir den Plan mit Jesus zusammen entdecken können. Und die Voraussetzung ist, dass der Jesus überhaupt in unserem Leben drin ist. Weil das passiert nicht automatisch. Jesus zwängt sich niemandem auf. Er überlässt es uns, ob wir es wollen oder nicht. Und so können wir Jesus sagen, komm du bitte in mein Leben hinein. Wir können mal das bringen, was wir dumm gemacht haben im Leben. Die Bibel sagt, das heißt Sünde. Dass wir das ihm wie bekennen, und das müssen wir sogar, wenn wir wollen, dass er ins Leben hinkommt. Dass wir ihm sagen, ich habe auch ohne dich gelebt, ich habe das und das gemacht. Und ich möchte jetzt ganz grundsätzlich umkehren zu Jesus. Man kann vielleicht das wie vergleichen mit heiraten. Das machst du auch, hoffentlich, also ja, im Normalfall machen wir es einmal. Und mit Jesus auch machst du es einmal und dann gilt es. Und das ist auch das, was wir ihm machen können, wenn wir ihn ins Leben aufnehmen. Dass wir ihm können sagen, vergib du mir und komm du mein Leben hinein. Und so kommt er und er macht genau das. Nämlich er vergibt uns und schenkt uns ein neues Leben. Ein Leben, das nie aufhört. Und das ist der Anfang, wie wir Gottes Plan für unser Leben können entdecken können. Und das ist ein genialer Plan. Und wir Eltern sind eigentlich da, um den Kindern helfen, diesen Plan immer mehr zu entdecken. Nicht nur die Eltern, auch alle anderen werden wir noch sehen, aber vor allem jetzt mal die Eltern. Also die erste Person, durch die Gott sich um uns kümmert, ist also zuerst, in der Regel, ist das zuerst die Mutter. Und Jochebed war da gar keine Ausnahme gewesen. Sie steht für alle Mütter. Die Jochebed steht für alle Mütter. Und was Mütter doch nicht alles machen für ihre Kinder. Ihr Kinder, wenn wir das mal zusammentragen, was machen Mütter so? Also zum Beispiel, Es fängt ja an, also wenn ich das sage, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, aber es hat früher mal eine Zeit gegeben, vor langer Zeit, wo unsere Mami jeden Tag mehrmals das Food geputzt hat. Hoffe der Papi auch. Aber jetzt ist ja Muttertag, darum. Und wie oft ist sie für euch, oder tut sie immer noch posten und einkaufen, kochen, tut sie Geschirr abwaschen, Geschirr versorgen, sie tut Wäsche waschen, zusammenlegen, versorgen, sie macht Ausflüge mit euch, sie fährt euch dort an, sie fährt euch da an, sie hilft bei den Aufgaben, sie tut die Wohnung putzen und was alles auch immer. Hotelbetrieb, sagt man dem, mit persönlichem Chauffeur. Wenn man das alles in Rechnung stellen würde, wenn ihr das beziehen von irgendwelchen Leuten, also eure Mütter werden steinreich, kann ich sagen. Das wäre unglaublich. Und dazu kommt ja auch, dass niemand so gut trösten kann wie die Mamis. Also meistens, ich weiß auch nicht, Mamis haben einfach so etwas Spezielles. Also bei uns daheim ist das auch so. Wenn es irgendein Problem gibt daheim, also Dorian kann es eigentlich immer lösen, denke ich. Wenn man irgendetwas verloren hat, also die es findet, ist die Mami. Das ist doch so, gell, Joel? Also sie findet auch alles. Ja, ist unglaublich. Ich bin so froh. Ich habe auch meine Stechen, aber irgendwie sind anders gelagert. Aber wisst ihr, liebe Kinder, manchmal ist es ja für Mütter nicht immer so einfach. Weil manchmal auch da so der Dankbarkeit ein bisschen fehlt. Jetzt, nicht nur jetzt für uns, sondern auch in der ganzen Gesellschaft ist es ein bisschen, kommt es ein bisschen zu kurz manchmal. Und darum ist es doch gut, wenn wir uns vornehmen, immer wieder bewusst Danke sagen. Für das, was eure Mami macht. Und vor allem ist auch gut zu wissen, hinter der Fürsorge von Mami steht die Liebe von Jesus. Also das ist unmittelbar verbunden. Auch die Mütter, die nicht einmal wissen, die nicht einmal Jesus glauben, hinter der Fürsorge der Mütter steht die Liebe von Jesus. Das heisst, er hat dir deine Mami das Leben gegeben. Und darum ist es gut, wenn du Mami Danke sagst, aber auch Jesus selber. Zurück zu Mose, er war ja noch zu klein, um selber Danke zu sagen. Und er, nach 3 Monaten ungefähr, hat Jochebed, also seine Mami, ihn nicht mehr länger verstecken, weil sein Stimmorgan immer lauter geworden ist. Es ist immer schwieriger geworden. Und die Eltern, die haben gewusst, wenn die Ägypter ihn entdecken, dann ist das sein Todesurteil. Und sie haben gemerkt, wir müssen irgendetwas machen, irgendeine Lösung finden, und sie haben eigentlich keine Lösung gehabt. Als nur etwas. Und das war unheimlich schwer für sie. Es hat sie ganz viel Überwindung gekostet. Nämlich, die Jochebed hat so ein Körbchen genommen aus Schilfrohr. Das ist ein verschliessbares Körbchen, ein Kästchen. Es ist ganz interessant, das hebräische Wort, das in der Bibel steht, für das Körbchen, ist das gleiche Wort wie für die Arche Noah. Das kommt nur 2 Mal in der Bibel vor, das Wort. Bei der Arche Noah und da bei Mose. Also, der Mose hat seine eigene Arche Noah gehabt. Im Glauben durch seine Eltern. Und sie hat dann das Körbchen genommen und hat es mit Pech und mit Erdharz verklebt, sodass es wasserdicht geworden ist. Und dann hat sie den Mose genommen, das Körbchen, und ist zum Nil gegangen, als Ufer, der grosse, breite Fluss. Und am Ufer hat sie viel Schilf gehabt und die Strömung war nicht so stark, sie war ganz schwach. Wahrscheinlich hat sie ihre geliebte Mose noch mal gedrückt und hat ihn dann dort hingelegt und das Körbchen zugemacht. Und hat dann schweren Herzens das Körbchen aufs Wasser gelegt. Es muss unheimlich schwer gewesen sein für die Jochebed. Enorm. Und die Frage ist ja schon, wie hat sie das können machen? Und es steht jetzt, meine ich, nicht in der Bibel, aber ich kann mir nichts anderes vorstellen, als dass sie und ihr Mann haben darauf vertraut, dass Gott den Mose bewahren kann. Dass er sich um ihn kümmert und dass er den Mose sowohl vor den Ägyptern wie vor allen anderen Gefahren kann retten. Und so haben sie den Mose eigentlich in Gottes Hand eingelegt. Und dann gesagt, mit anderen Worten, du Allmächtige, wir vertrauen dir unser kostbares Kindli an. Du kannst jetzt helfen und eingreifen. Und dann, wie das dann passiert ist, dann ist die Mutter gegangen. Sie ist wirklich gegangen. Die Schwester Miriam war auch dabei und die hat dann gewartet und hat sich versteckt und geschaut, was passiert. Aber die Mutter ist gegangen. Man hätte ja können sagen, ja, die Jochebed wartet auch noch so eine Stunde hinter einem Baum und schaut hinein. Und wenn er brüllt, geht sie wieder holen. Sie hat dann wirklich Gott gegeben. Sie hat ihm Gott anvertraut. Das ist ein spezieller Weg. Erinnert mich an Samuel, oder, wo die Hanna ihn auch Gott geweiht hat, aber in den Tempel gebracht hat. Und sie hat eigentlich ihren Sohn in dieser Not auf diese Art Gott eigentlich anvertraut. Und Miriam ist dort geblieben und hat geschaut. Und dann hat sie wahrscheinlich ganz grosse Augen bekommen, wo sie sieht, so eine pompöse Schar von ein paar Leuten. Und es kam die Prinzessin, die ist baden. Genau dort in der Nähe von der Mose war. Ist sie baden, in diesem schönen Fleckchen, das muss ein schön und ruhiges Fleckchen sein. Ihre Dienerinnen sind da auf und ab gelaufen vor dem Nil, dass da niemand zu nahe kommt. Und sie hat gebadet, die Dienerin. Und dann hat sie plötzlich das Schilf, also das, im Schilf hinein, das Kästchen gesehen. Den Kasten. Und sie hat dann ihren Dienerinnen gerufen, gehen das holen. Die hat es geholt, Das ist ja, die Prinzessinnen sind gewundert, oder? Die müssen wissen, wie sie Kästchen ist, da rumschwirrt. Auf jeden Fall haben die dann das geholt und sie hat es aufgemacht und das hat sie gesehen, ein wunderschönes Baby. Und spannend ist, das Baby hat genau dann auch verbrüllen. Also im besten Zeitpunkt. Weil was ist jetzt mit dieser Prinzessin passiert? Sie ist eine Frau, oder? Eine Frau kann Mitleid empfinden, besonders gut. Und das Baby hat brüllt und hat sie quasi angebrüllt, das herzige Baby. Und oh, sie hat Mitleid bekommen. Und sie hat gemerkt, das ist ein Kindchen von den Hebräern, das ausgesetzt worden ist. Und wenn ich das jetzt nicht mitnehme, dann wird es sterben. Und so hat sie es einfach dann müssen wie mitnehmen. Miriam hat alles beobachtet, mit klopfendem Herzen. Uiuiui, was passiert jetzt, was macht sie? Und plötzlich hat sie die Idee gehabt, sie ist aus dem Versteck vorgerannt. Was hat sie gemacht? Weiss es jemand von euch Kindern? Was hat sie gemacht? Das wisst ihr. Davidson, du weisst es, oder? Hast du gerade so weisst? Ich habe es vergessen. Hast du vergessen? Ja, das hat es gegeben. Laurin? Genau das hat sie gesagt. Sie hat gefragt, ob sie die Prinzessin soll Hebräerin holen, wo das Baby stillen kann. Schlau wie Miriam. Die ist so gut. Da wieder, das ist richtig gut. Und dann hat die Prinzessin gesagt, sie hat gesagt, ja, mach das, hole Hebräerin, wo das Kind stillt. Und sie ist so schnell wie möglich zu der Mutter gerannt, wahrscheinlich völlig fassungslos vor Freude und hat ihr alles erzählt. Die erste Person, durch die Gott normalerweise und oft zu uns wirkt, ist die Mutter. Aber es gibt noch andere Personen. Miriam. Sie steht für die Geschwister, die wir haben. Sie hat auch ihren Brüder gewirkt. Jetzt, viele von euch haben Geschwister. Viele von uns auch. Und jetzt ist so eine Sache mit diesen Geschwistern. Keiner kann sich seinen Brüder oder seine Schwester aussuchen, oder? Irgendeines schönen Morgens hat es plötzlich einen Schreihals mehr in der Familie. Vielleicht sind wir selber der Schreihals gewesen, der dann die Familie beglückt hat, weil wir jünger sind. Und ich meine, dass unser Tim nach der Geburt von der Jael, wo sie mal so eine Brühlphase hatte, mal gesagt hat, bringen wir sie zurück ins Spital. Aber er hat dann später auch gesagt, ich will noch mehr Jaels, ich will noch ganz viel Jaels, hat er gesagt. Okay, jetzt hat es leider keine Jaels mehr gegeben. Aber er freut sich sehr an seinem Schwesterli. Ja, wenn die Schwester oder die Brüder, wenn die recht tun, dann ist ja alles okay, oder? Ja, dann ist es ja gut. Aber dummerweise passiert das nicht so häufig, dass die recht tun. Und jetzt ist es so, man kann sich dann auch streiten, man wirft sich gemeine Sachen an den Kopf oder man gönnt sich vielleicht auch nicht so viel, ich will auch. Man kann jetzt Geschwister bezeichnen als unausweichliches familiäres Übel oder viel besser als das, was wirklich sind, nämlich ein Geschenk von Gott. Gut, es gibt auch Phasen. Manchmal gibt es Phasen, wo man es nicht so gut hat. Und wenn man ein gewisses Alter erreicht, hat man es plötzlich mega gut. Ich habe mit meinem Bruder, er ist 3 Jahre älter, ich habe recht müssen leiden. Wir sind recht so herz und hergegangen bei uns. Aber als ich über 16 war, hat es plötzlich gekehrt und wir haben es unheimlich gut nachher. Also ihr könnt euch freuen. Vielleicht, wenn ihr jetzt nicht so gut habt, vielleicht ändert es dann mal mit 25 oder so. Nein, hoffentlich schon voran. Also, genau. Es ist also so, dass man dann das Geschenk hat mit diesen Geschwistern. Und jetzt kann man sich fragen, warum habe ich dann eigentlich einen Bruder oder eine Schwester? Es ist darum, Gott möchte durch dich deinen Bruder, deine Schwester lieben. Das ist ein spezieller Gedanke. Er hat dich da, damit du, dass er ihn, sie kann lieben durch dich. Also, die sind nicht da, um das Königreich einengen, das wir vielleicht haben, sondern sie sind da, dass wir im Namen von Jesus freundlich und nett sein zu ihnen. Und dass wir ihnen nicht die Worte sagen, dass wir für sie beten. Klar, jetzt kann man sagen, ja, aber der hat doch das nicht verdient. Der tut manchmal so blöd. So eine Sache, den blöd tun. Aber es ist ja das Geheimnis von Jesus, dass er uns liebt, auch wenn wir mal blöd tun. Das kommt auch bei jedem vor, wenn wir blöd tun. Aber er liebt es trotzdem. Und darum sollen wir es bei unseren Geschwistern auch machen. Und das ist nicht immer so leicht. Und darum ist es ja gut, wenn wir Jesus haben, der uns hilft. Und das ist jetzt auch das Geniale, wenn Geschwister die zusammenspannen, daheim vielleicht auch sagen, hey, wir wollen Jesus mit in unserer Familie, wir wollen, dass er die Atmosphäre prägt, dann könnt ihr wirklich etwas bewegen. Dann könnt ihr auch den Eltern einen riesen Gefallen machen. Zum Beispiel am Sonntagmorgen, sagen sie, Mami, Papi, wir wollen die Megakids, legt euch an, ihr habt nötig den Gottesdienst, gehen wir. Oder das ältere Geschwister, die sagt, Mami, Papi, Mittwoch, geh in die Kleingruppe. Geh in die Kleingruppe oder in die Gebetsabend. Ich schaue, dass daheim das Karren läuft. Das tut euch gut. Liebe Kinder, wenn ihr mit euren Geschwistern die so zusammenspannt, dann könnt ihr viel bewegen im Leben von euren Eltern. Wisst ihr, was dann passiert mit euren Eltern? Die werden entspannter. Wie schön ist denn das? Entspannte Eltern? Ist das nicht weg? Das ist doch super, oder? Sie werden ruhiger, sie werden aufgestellter. Und betet doch auch für eure Eltern. Die haben das auch nötig. Habt ihr vielleicht auch schon gemerkt. Merkt man manchmal gut. He? Jochebed, zurück zu Jochebed, sie ist dann schnell zu dieser Prinzessin gegangen und hat sich gefreut auf ihren kleinen Buben. Und als sie angekommen ist, dort, hat sie ihren Ohren nicht getraut, wo sie gehört hat, was die Prinzessin zu ihr sagt. Nämlich, nimm dieses Kind mit nach Hause und stille es für mich, ich werde dich für deine Hilfe bezahlen. Nicht schlecht. So soll es jetzt eigentlich sein. Die Jochebed war tief bewegt, hat ihre Arme ausgestreckt und ihre kleine Mose, der brüllende Bub, man kann davon ausgehen, dass er immer noch brüllt hat, der hat nicht Hunger gehabt, hat ihm ja niemand können etwas geben, hat ihn an sich gedrückt und hat das gemacht, was nur das eigene Mami so gut machen kann, nämlich ihn gestillt. Und jetzt war der Mose wieder daheim, ohne Angst, einfach völlig legal. Was Jochebed erlebt hat, war die Antwort von Gott auf ihr Vertrauen. Gott sorgt für seine Leute. Er wacht über seine Kinder. Und die Geschichte zeigt ganz deutlich, wir sind in Gottes Hand. Wir sind in Gottes Hand. Gott handelt, übrigens haben wir da auch noch eine dritte Person, durch die Gott wirkt. Jetzt haben wir zuerst die Mutter, dann die Geschwister. Und er handelt auch durch dritte Personen, durch Prinzessin. Sie steht für dritte Personen. Das können zum Beispiel sein Lehrer. Weiss, eines von unseren Kindern hat noch recht beissen müssen, wo wir gezügelt haben. Und man hat es dann auch gemerkt, es ist nicht so gut gegangen. Und da hat es eine Lehrerin gehabt, die mega fest geholfen hat. Die hat das irgendwie gespürt und hat fest geholfen. Da gibt es Ärzte, die können zu dritte Personen sein. Zum Beispiel, als mein Vater gestorben ist, habe ich meinen Hausarzt in Bülach, der ist, oh, der würde ich gerade irgendwie, oh, das ist unglaublich, der würde ich auf Birmasource einstellen, wenn man den könnte. Der ist so gut gewesen. Der hat nicht nur für meine Gesundheit geschaut, physisch, sondern auch psychisch. Der hat das irgendwie auch gespürt. Mit ein paar Worten hat es so gut gemacht. Es gibt Drittpersonen wie Lehrlingsbetreuer, die so eine Position einnehmen können. Aber auch Menschen aus unserer Gemeinde. Gemeindeglieder, Megakidsleiter, Jungschileiter oder Freunde von den Eltern zum Beispiel. Liebe Erwachsene, jetzt, wenn wir da sind, auch euch will Gott brauchen an unseren Kindern. Auch wenn du nicht jetzt speziell im Dienst bist für Kinder, er will uns dann auch brauchen. Und das geht einmal dahin, dass wir überhaupt Kinder wahrnehmen. Dass wir sie nicht nur wahrnehmen, wenn es ein bisschen Lärm gibt. Und wir denken, oh, da, ich will mir nur meinen Kaffee trinken am Sonntagmorgen. Die sind auch da, weil sie Teil sind von der Familie, von der Ega-Familie. Und wie können wir dann Kinder zum Beispiel fördern? Ich glaube, es fängt ganz einfach an, indem wir sie wahrnehmen und zum Beispiel sagen, guten Morgen, Elin, schön bist du da. Guten Morgen, Denisha, schön bist du da, Herzige. Etwas einfach so, das meinen wir ja dann auch so, ist ja so. Dass wir das so erleben, probieren. Und ich denke, gut ist einmal, wenn man Kinder überhaupt auch so ein bisschen kennt. Vielleicht muss ich einmal etwas aufschreiben. Kinder, können wir mal schnell führen? Können wir mal schnell führen? Ah, nur die wollen. Nein, die wollen alle. Können wir führen? Einfach schnell. Ich will da vorne stehen. Da haben wir den Laurin und Delin. Und das ist Zoe. Das ist der Davidson und der Nisha, Jael und, jetzt weiß ich gar nicht, wer ich schon kann, Janine, der Brian, der Jonas, Davis, habe ich alle gesagt, Davidson. Das sind Teil von unseren Kindern. Und ich meine, ich bin auch nicht gut im Namen lernen, aber man kann ja auch für sie beten, dann lernt man es nämlich auch nicht gut. Und dann kann man am Sonntagmorgen auch noch den Namen sagen, das ist auch noch super. Also kein Vorwurf, wenn es jemand nicht weiss, aber es kann ein Ansporn sein, da vielleicht dann auch das ein bisschen anzupacken. Danke vielmals, dass ihr schnell gekommen seid, ihr dürft gerne in der sitzen. Der C.S. Lewis hat noch mal gesagt, Kinder sind keine Ablenkung von wichtigen Aufgaben. Sie sind die wichtigste Aufgabe. Und das ist jetzt nicht im Sinn, dass wir sie als Könige und so verwöhnen bis zum Bach haben, das wäre falsch verstanden, aber sie sind trotzdem die wichtigste Aufgabe. Gewaltig finde ich jetzt bei der Jochebed, dieser Geschichte. Sie kommt von der Prinzessin einen Lohn über, dass sie ihr eigenes Kind betreut. Und Prinzessin ist da ein Bild, ein erstaunliches Bild, die ägyptische Frau. Nämlich für wer? Für Jesus. Denn Jesus hat uns auch Kinder anvertraut, dass wir sie für ihn eine Zeit lang erziehen und betreuen. Und weil wir den Auftrag für ihn ausführen, wird auch er uns mal einen Lohn geben dafür. Und das gilt ganz besonders für die Mütter. Es gilt für jedes Aufstehen in der Nacht im Tiefschlaf, jeden Windelservice, alle, klar, es gilt auch für Männer, die dann aufstehen, aber jetzt, wie gesagt, Muttertag, alle Auslagen, auch der Unterbruch vielleicht von der Arbeitstätigkeit, wo auch nicht vielleicht jeder gleich Freude hat daran, den Unterbruch zu machen. Auch das, alles tun wir im Auftrag für Jesus und wird uns nicht nur Kosten ersetzen, er wird uns einen riesigen Lohn geben. In Himmelsfranken, das sind die nicht rosten. Jochebed hat nach 2-3 Jahren, genau weiß man es nicht, hat sie dann ihren Mose müssen ganz loslassen, also fast ganz. Wo sie ihn abgestellt hat, hat sie ihn dann der Prinzessin müssen bringen. Und sie hat ihn adoptiert und er hat dürfen als Prinz am ägyptischen Königshof leben und die höchsten Ausbildungen geniessen. Liebe Eltern, in gewisser Weise ist auch das ein Bild dafür, dass wir unsere Kinder ja irgendwann loslassen müssen. In die Selbstständigkeit hinein, das ist auch nicht so leicht. Also, es geht vielleicht auch nicht jedem gleich, aber ich finde es nicht so leicht, grundsätzlich. Wie gut ist es, wenn wir Kinder das nicht raus müssen entlassen, sondern wir können sie in Gottes Hand entlassen. Also, das ist ja nicht so ein Schnitt, das ist ja so ein bisschen fliessend, natürlich. Aber dass wir können sagen, wir geben sie nicht los, ist einfach so, sondern wir vertrauen sie Gott an. Herr, schau du jetzt bitte. Wenn sie erst mal in den Ausgang gehen oder wenn sie dann irgendwie ausziehen, oder, hey, können wir ringen darum, Jesus, Jesus, in deine Hand, in deine Hand, in deine Hand. Schau du. Und die Geschichte zeigt, wenn wir Gott unsere Wege anvertrauen, dann hebt er seine Hand über uns. Und meine Frage ist jetzt an euch auch, vielleicht sind ihr im Moment in einer Situation, wo es nicht so leicht ist. Wo solltest du ganz bewusst auch deine Situation in die Hände von Gott anbefehlen? Sag ich, vertraue dir. Wie die Jochebed, die sie den Mose dort abgesetzt hat im Nil. Sie hat nicht gewusst, wie es rauskommt. Und sie hat nicht gewusst, wie lange das geht. Aber wo könntest du das ganz bewusst ablegen in die Hände von Gott? Einer von meinen Lieblingsversen steht im Psalm 37, Vers 5. Da heißt es, überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. An dem dürfen wir uns festhalten. Und ich möchte euch einladen, mit mir zusammen einmal zu sagen, einfach so laut bekennen, miteinander. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Und dazu wird uns die Geschichte motivieren und uns helfen. Amen. Dann müssen wir noch beten. Ja, lieber Herr Jesus, du hast uns so fest lieb. Wir können es gar nicht genug begreifen, wie fest du uns lieb hast. Kind ganz besonders, aber uns alle auch. Und du siehst, auch wenn es manchmal schwierig wird. Und du weißt, dass es manchmal nicht so einfach ist, dass wir checken, dass du uns in der Hand hast. Und da bitten wir dich, wach mir durch unser Vertrauen und mach uns die Augen auf, dass wir deine Hand, deine gute, schützende Hand immer noch besser sehen. Und du unsere Kinder ganz, ganz besonders auch segnen. Danke vielmals, dass du uns so lieb hast. Amen.